Danke auch für das Lobpreisteam, dass ihr uns so schön schon mitgenommen habt ins Thema. Und ich freue mich einfach mal hier oben zu stehen und nichts über Hygiene zu sagen. Danke. Ich habe euch heute zwei Verse mitgebracht aus meinem Lieblingskapitel in der Bibel. Und zwar ist das das sogenannte hohepriesterliche Gebet Jesu im Johannesevangelium Kapitel 17. Ich liebe es heiß und innig, weil da irgendwie, ja, das ist eigentlich das Kapitel, wo Gott mir seine Liebe zu mir am meisten nahe bringt. Kurz zur zeitlichen Einordnung, wann er das spricht. Das Passamahl ist gerade gefeiert worden. Judas ist hinausgegangen, um ihn auszuliefern, zu verraten. Und Jesus bereitet jetzt die Jünger darauf vor, auf die Zeit ohne ihn. Er sagt, dass er jetzt vorausgeht zum Vater, aber wiederkommen wird, um sie zu sich zu holen. Er sagt ihnen, dass sie sich untereinander lieben sollen. Er sagt ihnen auch, dass die Welt sie hassen wird. Er kündigt an, dass sie den Heiligen Geist bekommen, dass er seinen Frieden schicken wird und fordert sie auf, in seinem Namen zu beten. Und dann heißt es, so redete er und hob seine Augen auf, betet dann dieses hohepriesterliche Gebet, geht mit seinen Jüngern hinaus in den Garten Gethsemane, wo er dann ganz für sich alleine betet, mit seiner Angst ringt, darum ringt, dass er dem Vater gehorsam bleibt und sich dann gefangen nehmen lässt. Jetzt in diesem Kapitel betet er laut vor seinen Jüngern, sie sollen vorbereitet und gestärkt werden. Er ist im Gespräch mit seinem Vater und zieht Bilanz. Er sagt ihm, er hat jetzt das Werk vollendet, wozu der Vater ihn in die Welt gesandt hat, nämlich dass er all denen das ewige Leben gibt, die der Vater ihm gegeben hat aus dieser Welt. Und diese Menschen, diese Jünger, übergibt er jetzt in die Hände des Vaters, ehe er selbst aus der Welt geht. Und sagt und bittet den Vater, wie für sie gesorgt werden soll. Und ich finde, das kommt sehr gut zum Ausdruck in den beiden Versen, die mir vor einiger Zeit ganz besonders wieder aufgefallen sind, die mich berührt haben. Es sind die Verse 11 und 12 und ich lese sie erstmal aus der Übersetzung nach Luther von 1984. Hier betet Jesus: Ich bin nicht mehr in der Welt, sie aber sind in der Welt und ich komme zu dir. Heiliger Vater, erhalte sie in deinem Namen, den du mir gegeben hast, dass sie eins seien, gleich wie wir. Solange ich bei ihnen war, erhielt ich sie in deinem Namen, den du mir gegeben hast. Und ich habe sie bewahrt und keiner von ihnen ist verloren, außer dem Sohn des Verderbens, damit die Schrift erfüllt werde. Bei diesen beiden Versen sind sich die Übersetzer ein bisschen uneinig, wie die richtig zu übersetzen sind. Und so heißt es in der Schlachterübersetzung: Bewahre sie in deinem Namen, die du mir gegeben hast, damit sie eins seien, gleich wie wir. Als ich bei ihnen in der Welt war, bewahrte ich sie in deinem Namen. Die du mir gegeben hast, habe ich bewahrt. Einmal wird also gesagt, dass Jesus den Namen von Gott bekommen hat, in dem die Jünger erhalten werden sollen, und das andere Mal, dass er die Jünger von Gott bekommen hat. Ich weiß jetzt natürlich nicht, was Jesus damals wirklich gesagt hat, was er gemeint hat. Ich weiß auch nicht, was in irgendwelchen ursprünglichen Handschriften steht. Aber ich bin zu dem Schluss gekommen, dass es eigentlich egal ist. An so vielen Stellen in den Evangelien sagt Jesus, dass er alles vom Vater bekommen hat. Und allein jetzt in diesem Kapitel 17 bei Johannes, da sagt er in Vers 2, er hat Vollmacht über alles Fleisch vom Vater bekommen. In Vers 4, dass er das Werk vom Vater bekommen hat. In Vers 6, dass er die Menschen bekommen hat vom Vater, den er gepredigt hat. In Vers 8 hat er die Worte für diese Predigten vom Vater bekommen. Und in Vers 10 sagt er dann schließlich zum Vater, und alles, was mein ist dein, und was dein ist, ist mein. Deswegen denke ich, dass wir auf diese Übersetzungsungenauigkeiten wirklich nicht achten sollen. Jesus hat einfach alles vom Vater bekommen. Was mich da vor kurzem besonders berührt hat, das sind nur ein paar Worte an diesen beiden Versen, nämlich erhalte sie in deinem Namen. Wie ich schon gesagt habe vorhin, in diesem Gebet übergibt Jesus sein Werk in die Hände des Vaters. Und zwar übrigens nicht nur seine Jünger zur damaligen Zeit, sondern auch ganz ausdrücklich alle, die später noch zum Glauben kommen, also auch jeden Einzelnen von uns. Jesus hat den Seinen ja kurz vorher schon den Heiligen Geist angekündigt. Der soll sie lehren, erinnern, bewahren, in die Wahrheit führen. Aber offensichtlich reicht ihm das nicht für die Seinen. Jesus könnte ja auch einfach sagen, jeder von euch bekommt jetzt seinen persönlichen Schutzengel oder eine ganze Armee von Schutzengeln für jeden Einzelnen, dann kann euch nichts passieren. Aber auch das ist ihm nicht genug. Sein allmächtiger Vater höchstpersönlich soll sich um seine Jünger kümmern. So viel sind sie ihm wert, so wichtig, so geliebt. Wir sind Chefsache. Chefsache von Gott. Ich würde sagen, das ist also mehr als ein VIP, als very important person, sehr wichtige Person. Da sind wir noch viel, viel mehr bei Gott. Ich würde mal sagen, wir sind so very much loved persons. So sehr geliebte Personen. Aber was bedeutet das jetzt eigentlich, in Gottes Namen erhalten werden? Wir kennen es ja, wenn jemand sagt, ich komme im Namen von XY, dann hat er meist von XY irgendeinen Auftrag, was er machen soll oder was er sagen soll. Wir kennen den Ausdruck, im Namen Jesu zu beten, wo ja ganz besondere Verheißung darauf liegt, dass das erhört wird. Aber was meint Jesus, wenn er seinen Vater bittet, erhalte sie in deinem Namen? Und in welchem Namen Gottes eigentlich? Es gibt eine Aufzählung, da hat jemand 639 Namen und Bezeichnungen für Gott zusammengetragen. 639 stehen in der Bibel. Und jede steht für eine bestimmte Eigenschaft, ein Wesensmerkmal von Gott. In was sollen wir dann jetzt erhalten werden? In meinen Augen ist es naheliegend, dass wir in dem Namen erhalten werden sollen, mit dem Jesus hier seinen Vater anspricht. Heiliger Vater. Denn mir erscheint das als die perfekte Zusammenfassung von dem, was Jesus getan hat. Gott ist der Heilige. Er ist einzigartig. ganz besonders. Nichts und niemand kommt ihm gleich. Niemand hat so viel Macht und Herrlichkeit wie er. Er hat alles in seiner Hand. Er ist der einzige lebendige Gott, der Ewige, der Vollkommene und der unbestechlich Gerechte. Zwischen diesem Heiligen und seinen Geschöpfen, die permanent ungehorsam, rebellisch und aufmüpfig sind, also sprich uns, gibt es eigentlich keine Gemeinschaft. Da liegt ein ganz tiefer Abgrund unserer Sünde zwischen Gott und uns. Aber das Werk Jesu ist es, dass er die Brücke geschlagen hat über diesen Abgrund. Er ist der Weg zum Vater. Durch ihn ist der heilige Gott unser liebevoller Vater geworden. Durch das unschuldige Leiden und Sterben und seine Auferstehung. Und zwar können wir nun zu Gott kommen, ohne dass Gottes Heiligkeit und Gerechtigkeit dadurch beeinträchtigt wird. Ich meine, Gott hätte ja auch sagen können, ach, alles nicht so schlimm, schwamm drüber, ich blick da nicht so hin, macht, was ihr wollt, tanzt mir auf der Nase weiter rum, ich habe euch trotzdem lieb. Aber dann wäre er nicht mehr der Gerechte, der Vollkommene gewesen. Aber durch Christus ist die Schuld bezahlt und wir haben jetzt einen liebevollen, gnädigen Vater. Und statt seines gerechten und vernichtenden Gerichtsurteils erwartet uns seine Gnade, seine unergründliche Barmherzigkeit. Statt dass wir unser Leben in Knechtschaft führen, voller Angst, weil wir genau wissen, dass wir den Ansprüchen unseres Herrn niemals gerecht werden können, leben wir als geliebte Kinder Gottes und Miterben Christi. Und dieses Werk Jesu hat er ja im Auftrag seines Vaters vollbracht. Und dieser Auftrag entspringt nur Gottes unfassbarer Liebe zu uns. Und deswegen denke ich, ist heiliger Vater der perfekte Ausdruck, der perfekte Name für den Auftraggeber dieses Werkes Jesu. Und was heißt dann, bewahre sie im Namen heiliger Vater anderes, als bewahre sie in meinem Werk, in deiner Gnade, in deiner Liebe? Jesus erklärt uns zur Chefsache, weil er auf gar keinen Fall riskieren will, dass wir nochmal vom Feind belogen und betrogen und verführt werden. Dazu war der Preis zu hoch, den er für uns gezahlt hat. Und so übergibt er uns der Fürsorge seines Vaters und unseres Vaters. Ich denke, es ist ganz wichtig, egal wie oft wir das schon gehört haben, dass wir uns das immer und immer wieder vor Augen führen. Dass uns das bewusst ist, dass Gott Jesus gesandt hat, um für uns zu sterben. Stellt euch mal vor, alle, die ihr Eltern seid, ihr schickt euer Kind in den Tod, damit irgendjemand gerettet wird. Also ich kann es mir nicht vorstellen. Gott hat es gemacht. Deswegen finde ich, zeigt das so wunderbar die liebevolle Sehnsucht zu uns. Dieses ganze Kapitel 12 atmet die Sehnsucht Gottes nach uns. Kapitel 17 natürlich. Wir können Gott gar nicht mehr nah genug kommen. Während es bei Mose im zweiten Buch Mose, Kapitel 33, noch heißt, Gott will sich von den Menschen fernhalten, damit er sie in seinem gerechten Zorn nicht vernichtet wegen ihrer Sünde. das gilt für uns nicht mehr. Denn Jesus hat sein Werk vollbracht. Und wir gefallen jetzt Gott wie einem Bräutigam die geliebte Braut gefällt. Er sieht uns als ein Liebender. Und so wie Verliebte will sich auch Gott von dem Gegenstand seiner Liebe, von uns nämlich, keinen Millimeter mehr trennen. Auch nicht für eine Zehntelsekunde lang. Er will wirklich ganz, ganz eng mit uns zusammen sein. Dumm ist nur, dass wir das so oft vergessen. Dumm nur, dass uns immer wieder anderes wichtiger ist und wir uns von Gott trennen. Dumm ist, dass wir das einfach nicht leben können, diese Nähe zu Gott. Deshalb habe ich meine Predigt heute überschrieben, alles getan, nämlich durch Jesus. Er hat es in Liebe getan, aber es ist noch viel zu tun. Und weil noch viel zu tun ist, ist das der Grund, weshalb Jesus so eindringlich hier für die Seinen bittet. Sie sollen bewahrt werden in seinem Namen, damit wir eins sein, damit wir nicht verloren gehen. Er hat ja gesagt, solange er in der Welt war, hat er die Seinen im Namen Gottes bewahrt, damit keiner verloren ging, außer eben Judas, damit die Schrift erfüllt wird. Und wenn wir im Namen Heiliger Vater bewahrt werden, dann kann uns auch niemand aus der Hand des Vaters reißen. Wie wir vorhin im Vers für die Geburtstagskinder schon gehört haben aus dem Römerbrief Kapitel 8. Ich lese uns das nochmal vor. Weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes, noch eine andere Kreatur kann uns scheiden von der Liebe Gottes. Also auch keine Schuld, kein Versagen, keine falschen Prägungen, keine Verletzungen. Einfach nichts. Gottes Liebe überwindet alles. Bis auf eines. Unseren Widerstand. Wenn wir Gott nicht annehmen wollen, wenn wir seine Liebe nicht uns schenken lassen wollen, dann zwingt sich Gott nicht auf. Dann lässt er uns unseren Kopf. Aber wenn wir das tun, dann ist das, wie wenn wir einen Dolch in sein Herz stoßen. Weil Gott nicht möchte, dass auch nur eines seiner Kinder verloren geht. Und der beste Schutz vor dem Verlorengehen, das ist das, was in Vers 11 auch steht, das ist, dass sie eins sind. Wir sollen eins werden, so wie Vater und Sohn. Und das geht meiner Meinung nach in zweierlei Richtungen. Einmal sollen wir eins werden hier unter uns, innerhalb der Gemeinde, sowohl hier vor Ort als auch weltweit. Und ich denke, wenn wir uns unsere Gemeinde anschauen, die Zerstrittenheit der verschiedenen Konfessionen, dann sehen wir gleich, dass da noch sehr viel zu tun ist. Aber auch unsere Einheit, unser Einssein mit Gott möchte Gott haben. Wir sollen auch mit ihm eins werden, so wie Vater und Sohn eins sind. Sowohl mit jedem Einzelnen persönlich, als auch als Gemeinde. Die Gemeinde ist ja die Braut Christi. Wie gesagt, zwischen Braut und Bräutigam, zwischen Verliebten, da soll am besten keine Sekunde und kein Millimeter Abstand sein. In Vers 22 kommt das auch sehr schön zum Ausdruck, wo Jesus sagt: Ich habe ihnen die Herrlichkeit gegeben, die du mir gegeben hast, damit sie eins seien, wie wir eins sind. Ich in ihnen und du in mir. Ich möchte zum Abschluss noch einen weiteren Gedanken an euch weitergeben, der mir da so gekommen ist. Ich habe gerade gelesen, Jesus spricht davon, dass er uns seine Herrlichkeit gegeben hat. Jesus hat eigentlich alles mit uns geteilt. Seine Herrlichkeit, sein inniges Verhältnis zum Vater. Ja, im Grunde, er teilt seinen Vater mit uns, wie er auch seine Gerechtigkeit mit uns teilt, sein Leben in Ewigkeit beim Vater. Und er teilt noch was, nämlich seinen Auftrag. Das sagt er in Vers 18: Wie du mich gesandt hast in die Welt, so sende ich sie auch in die Welt. Oder anders gesagt, mit Worten aus dem 2. Korintherbrief: So sind wir nun Botschafter an Christi Stadt, denn Gott ermahnt durch uns. So bitten wir nun an Christi Stadt: Lasst euch versöhnen mit Gott. Denn wie ich vorhin gesagt habe, Gott zwingt sich uns nicht auf, aber es tut ihm unendlich weh, jeder Einzelne, der sich nicht mit ihm versöhnen lässt. Und deswegen ist unser Auftrag, weiter zu sagen: Lasst euch die Liebe und die Gnade des Vaters schenken, damit ihr nicht verloren geht. Ihr seid so unendlich kostbar für Gott. Auch wenn ihr vieles nicht versteht, wenn euer Verstand euch im Wege ist und tausend Gründe findet, warum die Liebe Gottes gerade euch niemals gelten kann. Das ist nicht die Wahrheit. Und es reicht, wenn ihr im Sinne der Jahreslosung vom letzten Jahr betet: Ich möchte gerne glauben, hilf meinem Unglauben. Oder eben auch: Heiliger Vater, erhalte mich in deinem Namen, ich kann das nicht alleine. Es gibt nichts Größeres, nichts Schöneres, was ihr Gott bitten könnt, womit ihr ihm eine größere Freude macht. Das gilt für die, die schon im Glauben stehen, weil wir eben noch in dieser Welt sind und wir sind dem Feind ausgesetzt. Darum dürfen wir füreinander auch bitten: Erhalte den oder die in deinem Namen, heiliger Vater. Das können die beten, die aus irgendwelchen Gründen es nicht schaffen, zu glauben, sich in die Arme des Vaters fallen zu lassen. Heiliger Vater, Jesus hat alles getan, ich möchte glauben, hilf meinem Unglauben. Und das gilt auch für die, die von Gott noch gar nichts gehört haben oder nichts hören wollen. Wir sollen den Auftrag Jesu weiterführen. Und darum dürfen wir beten: Heiliger Vater, zeige uns den Weg zu ihren Herzen. Schenke uns die richtigen Worte zur richtigen Zeit am richtigen Ort, damit wir den Auftrag deines Sohnes weiterführen können. Er hat alles getan und alles gegeben in deiner Liebe. Und nun ist für uns noch ganz viel zu tun in deiner Liebe und in deiner Kraft. Heiliger Vater, erhalte uns bei diesem Werk in deinem Namen. Amen.